und ich will über deine Wunder sinnen. Meine Seele tränt vor Kummer, richte mich auf nach deinem Wort. Halte fern von mir den Weg der Lüge und mit deinem Gesetze begnade mich. Und nun, lieber Vater, segne du diese Stunde und sei du durch deinen Heiligen Geist unter uns. Amen.
So, auf dem Programm steht eine Thematik, die ich jetzt nicht halte. Ich habe mir es lange überlegt, für morgen Vormittag, heute wollen wir ja das Thema anhören, Israel in der Verkündigung des Apostels Paulus. Zu Römer 9 bis 11. Und ich möchte Ihnen da ein wenig judenchristliche Theologie oder judenchristliches Verständnis darbieten. Und dann habe ich mir doch gedacht, dass es besser ist, ich wähle ein Thema, das Sie darauf einstimmen kann, wie ich das vor einem Jahr bereits gehalten habe. Jüdischer Glaube, Tora und Tora-Frömmigkeit. Für diejenigen, die mich vor einem Jahr gehört haben, ist es eine Wiederholung und für die anderen was Neues. Ich beginne mit einem Glaubenszeichen frommer Juden. Das fromme Juden, Sie haben das schon sicher gesehen, etwa an der Westmauer, die man fälschlicherweise immer Klagemauer in Jerusalem bezeichnet, oder im Filmen oder sonst wo in der Welt, wenn fromme Juden die Gebetsriemen, die Tefillin, anlegen. Das sind dann zwei Handlungen. Man bindet so eine schwarze Kapsel auf die Stirn und eine andere auf den Arm. Und dieses Tun hat eine sehr entscheidende Bedeutung. Kopf und Arm. Hören, denken und tun. Das sind zwei Elemente, die im Glauben zusammengehören müssen. Denn was ist das für ein Glaube, der nur hört, aber nicht danach tut? Oder nicht immer danach tut oder ganz wenig danach tut oder überhaupt nicht. Jesus nennt ja sowas Heuchelei und Jesus war ein guter Jude. Und was ist das für ein Glaube, der immer nur tut, aber nicht mehr zu hören bereit ist? Der das, was in der Kirche oder sonst wo gepredigt wird, ja alles schon weiß, nicht wahr? Der tut unter Umständen was ganz Falsches und lässt sich nicht mehr korrigieren. Hören und tun. Gebunden Kopf und Arm an den Willen Gottes. In diesen Kapseln ist etwas enthalten. So ein kleines Stückchen Pergament. Das ist die Haut eines koscher geschächteten Lammes von den Ziegen oder von den Schafen. Die Haare sind entfernt worden von der Haut, die Haut ist gegerbt worden. Und mit hebräischen Buchstaben können Sie da Folgendes lesen. Shema Yisrael, Adonai Elyanu, Adonai Echad. Höre, Israel. Der Herr, dein Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und aller deiner Kraft. Und die Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du in deinem Herzen bewegen. Sollst sie deinen Kindern einschärfen und von ihnen sprechen, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Binde sie zum Zeichen auf deinen Arm und sie seien ein Denkband auf deinem Haupte. Schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und auf deine Tore. Und nun wird dieses Stückchen zusammengefaltet und in diese Kapsel geschweißt. Dieses Schema Israel ist ein Grundbekenntnis des Judentums. Höre Israel. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und aller deiner Kraft. Das ist ja die totale Hingabe der Liebe an diesen Gott, der uns in seiner Wirklichkeit bestätigt, der seine Wirklichkeit bestätigt hat in den großen Taten Gottes in der Geschichte unseres Volkes. Angefangen von der Befreiung aus Ägypten, aus dem Tod zum Leben. Du sollst. Die Kopftefila ist noch viel komplizierter, denn die ist eingeteilt, da ist die Kapsel eingeteilt in 4 Fächlein. Und in jedes Fächlein ist ein Stückchen Pergament drin mit 4 Worten aus dem 5. Buch Mose, die da heißen, du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Das wiederholt sich inhaltlich oder sogar wörtlich an 4 verschiedenen Stellen innerhalb der 5 Bücher Mose. Und das ist dann da drin. Und an der Seite finden Sie das Zeichen Shin, der hebräische Buchstabe für, mit dem ein Gottesname beginnt, Shaddai, El Shaddai, der Allmächtige. Aber welches sind nun die Worte, die Gott uns geboten hat, dass wir sie tun? Es sind die Worte der Tora. Und das Wort Tora heißt im Deutschen Weisung. Gemeint sind zunächst mal als Ur-Tora die 10 Gebote. Und alles, was nachher in den 5 Büchern Mose noch dazu geschrieben wurde, alles gilt als Tora. Sagen Sie bitte, und das möchte ich Sie wirklich aufs Herz legen und in den Verstand eindrücken. Sagen Sie bitte, wenn Sie mit Juden zusammenkommen, niemals zur Tora Gesetz. Die Tora ist nach jüdischer Auffassung nicht nur Gesetz, natürlich, aber noch viel, viel mehr. Die Grundbedeutung ist, die Tora ist Weisung zum Leben. Weisung zum Leben. Ich möchte Ihnen jetzt kurz erklären, warum wir zu diesem Begriff Gesetz gekommen sind. Schauen Sie zum Beispiel der Apostel Paulus. Der hat sich ja bemüht, das Evangelium, das ja zunächst aus dem Judentum kam und zutiefst jüdisch ist, in die hellenistische, in die damals heidnische Welt, auch des Griechentums vornehmlich, hinein zu verkündigen. Und wenn er da nun gewisse Glaubensfakten, die auch für die Anhänger Jesu von größter Wichtigkeit waren, nun verständlich machen wollte, musste er griechische Worte nehmen. Und für Tora, Weisung, gab es nun im Griechischen nur den Begriff Nomos. Und wenn man den übersetzt, dann heißt es eben Gesetz. Und Martin Luther, der hat nun leider das Neue Testament das ja nun auch griechisch geschrieben wurde spät, hauptsächlich, der hat den Inhalt des Neuen Testamentes vom Griechischen ins Deutsche gebracht. Wenn er aber Jude gewesen wäre oder jüdischer Christ gewesen wäre, dann hätte er den Begriff Tora mit Weisung übersetzt und nicht mit Nomos Gesetz. Das wollte ich Ihnen mal aufs Herz legen. Wenn Sie mir nicht viel mitnehmen von heute und morgen, dann wenigstens das. Dann war es nicht ganz umsonst, dass ich hier war. So, nun, Weisung zum Leben. Und nun beachten Sie bitte ein Wort aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 18, Vers 5. Schreiben Sie es nur auf. 3. Mose 18, 5. Wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Das heißt, die Tora ist unser Weg zum Leben. Zum Leben in dieser Welt und zum Leben in der zukünftigen Welt. Deshalb ist die Tora der Mittelpunkt unseres Glaubens. Das Zentrum. Ich sagte, zunächst sind da mal die 10 Gebote gemeint. Die 10 Gebote beginnen, und das ist mir jetzt wichtig, Ihnen zu sagen, mit folgenden Worten, und ich sage Ihnen noch etliches dazu, wie es ein Jude versteht, der vorher und nachher gelesen oder gehört hat. Ich bin der Herr, dein Gott Israel, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Tod zum Leben befreit habe, und weil ich, der Herr, dein Gott, das getan habe. Darum gehörst du mir, darum bist du mein Eigentum vor allen Völkern. Und deshalb verlange ich von dir Gehorsam, unbedingten, absoluten, radikalen Gehorsam, deine ganze Hingabe in den Willen Gottes. Wenn du das tust, wenn du diesen Willen Gottes in der Tora offenbart, lebst und ihn den Völkern vorlebst, dann werden die Völker auf dich schauen und nach dir und deinem Gott fragen. Dann bist du der von mir bestimmte Zeuge in dieser Welt. Ja, das ist deine Bestimmung. Zeuge der Wirklichkeit Gottes zu sein, indem du seinen Willen lebst. Darum sollst du keine anderen Götter neben mir haben. Darum sollst du dir kein Bild, keine falsche Vorstellung machen. Darum sollst du dem Namen des Heiligen gelobt sei er. Und so weiter und so weiter. Und zu diesen 10 Geboten gehört zum Beispiel auch das Schabbatgebot. Sie haben ja im Konfirmandenunterricht es ziemlich verkürzt gelernt, nicht? Du sollst den Feiertag heiligen, Punkt. Nein, nein, in der Bibel steht es ein bisschen anders. Glauben Sie jetzt bitte nicht, wenn ich das ausführe, dass ich ein Schabbatianer sei oder ein Adventist. Nein, nein, ich weiß, was der Sonntag wert ist, als Christ auch. Aber in 2. Mose 20 lesen Sie, Gedenke des Schabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage in der Woche sollst du dein Werk tun und all deinen Dingen nachgehen. Aber der 7. Tag, das ist der Schabbat des Herrn deines Gottes. Schabbat heißt Ruhe. Der Ruhetag des Herrn deines Gottes. Da bist du zu eingeladen, seine Ruhe mit ihm zu teilen. Gott lädt dich ein zu seinem Fest. Deshalb sollst du ihn nicht missbrauchen. Also, gedenke des Schabbats, da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Ochse, noch dein Esel, auch nicht ein Fremdling, der in deinen Toren ist, also zu Besuch ist oder sonst wo, oder auch wohnt, Araber. Denn in 6 Tagen schuf Gott der Herr Himmel und Erde und ruhte am 7. Tag und segnete ihn. Wir haben Teil an Gottes Segen, wenn wir den Schabbat heiligen. Ja, und wenn Juden also so eine Aufzählung hören oder lesen, dann hören oder schauen sie sehr genau hin. Und da haben sie sehr schnell gemerkt, dass in der Aufzählung von denen, die da kein Werk tun sollen, eine, Sie wissen das schon, eine ganz wichtige Person fehlt. Nämlich die Frau. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd. Rebbe, Rebbe. Darf unser Weib, darf unsere Frau, darf die nun am Schabbes kochen oder nicht? Ist doch eine lebenswichtige Frage. Aber vielleicht hat Gott, der Herr, gelobt sei er, die Frau deshalb nicht genannt, damit sie als Einzige das Recht hat, am Schabbes arbeiten zu dürfen. Also mussten die Rabbiner klären. Und sie mussten darüber nachdenken. Sie mussten eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung, die verbindlich ist für alle in ganz Israel und darüber hinaus bis an die Enden der Erde, überall, wo Juden leben. Da haben sie erstmal darüber nachgedacht, wie ist denn das nun, nicht? Mit der Schabbatruhe. Schön, ein Geschenk Gottes, herrlich. Da schlafen wir uns erstmal aus, was wir die ganze Woche nicht tun können, nicht? Und wenn wir dann endlich aufstehen, dann erwarten wir den Glanz des Schabbats schon im Widerschein des Kerzenlichtes im Porzellan auf einem weiß gedeckten Schabbestisch mit Kerzenlicht. Kaffeeduft durchströmt das Haus, macht nicht nur die Herzen, auch andere Sinne wach. Und lässt Wohlgefallen zu. Ja, und dafür hat ja unsere Frau dann eine Stunde früher aufstehen dürfen. Und wenn dann die Männer oder der Mann mit seinen Söhnen, bei den frommen Juden ist Gottesdienst Männersache, aus der Synagoge kommt, dann erwarten sie die Wohlgerüche des Schabbes, wie wir den Schabbes braten, nicht wahr, 50 Meter vor dem Haus. Dafür hat dann die Frau zu Hause bleiben dürfen und 2 Stunden gearbeitet. In 10 Minuten ist alles gegessen, nicht? Und dann liegt er auf dem Kanapee und ruht sich aus von dem anstrengenden Vormittagsgottesdienst. Und wenn er dann wieder wach wird, möchte er seinen Kaffee haben, und dann er muss ja wieder zum Münchergottesdienst. Und sie ist dann mit dem Abwasch beschäftigt und so weiter und so weiter. Und Sie wissen ja, wie das ist, nicht? Und da haben die Rabbiner geklärt und haben gesagt, nein, so nicht. Auch die Rachel oder die Lea oder die Shoshana oder die Edith oder wie sie alle heißen, sind Töchter Abrahams. Auch sie haben das Recht, die Schabbatruhe zu empfangen, an Gottes Fest teilzuhaben. Und deshalb kochen wir am Schabbat nicht. Kochen ist verboten. Kochen ist Werktätigkeit. Wir essen kalt. Bis Freitagabend. Nicht der Tag fängt bei den Juden immer am Abend an. Da schuf, und da war das Abend und Morgen der Tag, nicht? Da Schöpfungsgeschichte. Und nun kann also die Frau arbeiten bis zum Beginn des Schabbats. Bis an die Heranführung zu der Grenze. Kann sie noch den Tisch schön decken und das Schabbesmahl vom Herd nehmen. Kann es sogar warm halten, aber die Temperatur darf sich nicht steigern. So. Und dann kam die nächste Frage, sagt Rebbe, wie ist denn das am Schabbat? Dürfen wir da Feuer zünden? Und die Rabbiner aus der alten Zeit, die haben natürlich sehr schnell gemerkt, dass man auch, wenn man das zugesteht, dass man Feuer zünden darf, dass damit das Schabbesgebot aufgebrochen werden kann. Denn schauen Sie, zur Zeit Mose, da lebt man in Zelten und später im Lande Kanaan oder Israelland in Steinhäusern, meistens nur ein Raum. War ja nicht gleich ein Palast des Herodes, nicht wahr? Und in der Mitte dieses Raumes die Feuerstelle und oben ein Loch, wo der Rauch abzog. Nicht? Zur Zeit Jesu gab es auch noch so. Sie wissen ja, dass man da das Loch aufbrach, ein bisschen größer gemacht hatte, um dann einen Gelähmten runterzuschicken, nicht? An Seilen mit seinem Lager. Und ja, und da hing ja dann über dieser Feuerstelle immer ein Kessel mit Ketten. Ja, und wenn man da mal Feuer gezündet hat, Rebbe, wer konnte nicht dafür, hat angefangen zu kochen, ganz von allein. Also auch Feuerzünden wurde verboten. Und so entstanden allein zu diesem einen Schabbesgebot 39 weitere Gebote, die eine Schutzfunktion darstellten. Wir nennen sie auch Zaungebote, die dieses eine Gebot schützen sollen. Und in den ganzen 5 Büchern Mose, wenn Sie die jetzt alle zusammenzählen, kommen Sie mit den 10 Geboten zusammen auf 613. 613. Wir nennen sie Mitzvot-Pflichten. Pflichten. Wenn ein Konfirmand sein 12. Lebensjahr beendet hat im Judentum, der heißt natürlich nicht der Konfirmand, der heißt anders, dann beginnt er seine Bar Mitzvah-Feier. Sohn der Pflicht, er wird in die Pflicht des Glaubens, ins Tun des Glaubens hineingenommen. Und nicht mit der Konfirmation hinaus konfirmiert, nicht? Oder ins Leben eingeführt. Jetzt wird er ein Mann mit 13 Jahren oder 14. Naja, also manche, die haben dieses Alter auch mit 50 noch nicht überstanden, nicht hatten. Also gut. In die Pflicht des Glaubens, Bar Mitzwa. Im Reformjudentum gibt es jetzt auch die Bat Mitzwa, die Tochter der Pflicht. So, 613 Pflichten. Und nun überträgt sich der Begriff Torah, Weisung, von den 10 Geboten auf die 613. Und da die in den 5 Büchern Mose steht, gehört der Begriff zu den 5 Büchern Mose, die stehen nun im Gottesdienst, im Toraschrein, werden herausgehoben, die 5 Bücher Mose auf Pergament geschrieben, zu einer Rolle zusammengerollt und werden dann im Gottesdienst zentral, im Höhepunkt des Gottesdienstes verwendet. Da wird dann ein Schriftabschnitt in der Tora-Rolle gesucht, der am heutigen Schabbes dran ist, gelesen zu werden. Und ja, und dann, die Tora-Rolle ist in 52 bis 54 Wochenabschnitte eingeteilt, je nachdem, es variiert im Mondjahr ein wenig. Und dann werden 7 Männer aufgerufen, die nun vorkommen und aus der ausgerollten Tora nun ein Stück dieses Tora-Abschnittes, ein Siebtel, laut Hebräisch zu lesen. Und die werfen, wie die meisten Männer in der Synagoge, dann auch über ihr Haupt dieses weiße Gebettuch, Gebetschal oder wie sie immer sie das nennen wollen, und verhüllen ihr Haupt, wie es Mose tat, am brennenden Busch, als ihm die Wirklichkeit Gottes begegnete, oder Elias auf dem Berg Gottes Horeb oder Jonas und so weiter. Und nun tun sie genau dasselbe, denn es ist ihnen, als ob durch die Worte der Tora, durch die Schrift, durch die Buchstaben Gottes Wirklichkeit ihnen begegnet. Denn, so heißt es im jüdischen Glauben, auf der Tora liegt die Herrlichkeit Gottes, die Schechina. Mose hat sich ausgehalten, geblendet von dieser Schechina. Deshalb heilige Schrift, heilige Schrift. Was haben wir daraus gemacht in der Christenheit? Wenn ich so manchmal in einen Konfirmandenunterricht gerufen werde und soll da diesen Kneblein und Mäglein ein bisschen was von Juden erzählen, und die stehen da vor dem Konfirmandensaal oder vor der Kirche mit ihren Bibeln, nicht? Und benutzen die denn als Schlaginstrumente, um sich gegenseitig ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen, nicht? Oder sogar als Wurfgeschosse. Heilige Schrift. Dann lernen Sie es mal. Und muss ich etwas hinzufügen. Ich sagte, am Schabbat darf man kein Werk tun, auch kein Messer tragen, kein Geld mit sich führen, keine Last tragen und. Aber Rebbe, wie ist denn das? Dürfen wir am Schabbes Auto fahren? Schauen Sie, daran hat ja wohl der Mose nicht denken können. Soweit hat er nicht gesehen, bis diese fahrbaren Ungetüme unsere Straßen bevölkerten. Sind ja nicht unbedingt ein Segen, ne? Dürfen wir Auto fahren am Schabbes? Schauen Sie, und seitdem es Autos gibt, musste diese Frage fürs Judentum beantwortet werden. Und sie ist sehr schnell und sehr leicht beantwortet worden mit einer schon bestehenden Vorschrift oder mit einem schon bestehenden Urteil. Nämlich, du darfst doch am Schabbat kein Feuer zünden. Was tust du denn mit deinem Zündschlüssel? Also ganz klar, am Schabbat wird nicht Auto gefahren. Sollten Sie mal in Israel sein und ein Privatauto mieten, nicht? Fahren Sie um Gottes Willen nicht mit diesem Wagen am Schabbes durch Mea Shearim, dem frommen Viertel von Jerusalem, oder irgendwo anders an einer Synagoge vorbei. Sie werden von den frommen Juden mit Steinen beschmissen und es wird ihnen nachgeschrien, Schabbat, Schabbat. 90% der Juden tun das natürlich. Aber das sind auch säkularisierte Juden, die einmal im Jahr die Synagoge aufsuchen oder gar nicht. Wie viele Christen ja auch. Aber nun werden Sie fragen, ja, aber Rebbe, der Krankenwagen. Ich sage es Ihnen gleich, der darf fahren. Denn es gibt ein Grundsatzgebot. Und das steht jetzt nicht im Alten Testament, das steht woanders. Und das heißt, Not bricht Gebot. Nicht für jeden Fall der Not. Aber wenn es um die Rettung eines Menschenlebens geht, dann darfst du dich auf den Thron Gottes setzen und alle seine Gebote außer Kraft setzen, wenn du damit diesen einen Menschen retten kannst. Wenn zum Beispiel ein Schwerkranker ins Krankenhaus muss, Herzinfarkt, natürlich, in diesem Fall Schabbat hin, Schabbat her, reinen Krankenwagen, ab mit Blaulicht und Tatütata. Wenn zu dir ein Flüchtling kommt, ein Jude, der um seines Glaubens willen verfolgt wird, dann hast du ihn zu verstecken und du kannst lügen und betrügen den Häschern gegenüber, wenn du damit diesen einen retten kannst. Wie viele fromme Juden auch haben sich in der Zeit des Holocaust versucht, und in Berlin ist es 2000 gelungen, mit gefälschten Papieren zu retten. Die haben einen neuen Namen gehabt, eine neue Herkunft, haben gelogen und betrogen. und nicht ein schlechtes Gewissen dabei gehabt. Ich bin da manchmal sehr erschrocken und bedrückt, wenn so manche ganz fromme Christen dann dagegen was zu sagen haben und dann von mangelndem Gottesvertrauen sprechen. Ich möchte mal wissen, wie denen ums Herz gewesen wäre, wenn sie kurz vor dem Abmarsch nach Auschwitz gestanden hätten. Schauen Sie, was will ich denn mit dem jetzt sagen? Ich will damit sagen, dass als die 5 Bücher Mose geschrieben waren, war die Tora in dieser schriftlichen Form fixiert. Aber die Geschichte Israels ging ja weiter. Immer neue Generationen kamen. Immer neue Lebensverhältnisse und Lebensumstände. Und in diesen Generationen, die danach kamen, mussten immer neu gefragt und neu entschieden werden. Und es wurde auch entschieden. Aber das, was jetzt im Laufe der Geschichte dazu kam, das durfte nicht aufgeschrieben werden, um nicht als Konkurrenz zu dieser heiligen Schrift der 5 Bücher Mose der Tora rollen zu treten. Und nun wurde das im Laufe der Jahrhunderte so viel, und schon zur Zeit Jesu war das eine Fülle von neuen Lehrentscheidungen in der Tradition. Die Alten haben so gesagt, die Lehrer, die Weisen Israels haben so entschieden und. Und eines Tages konnte ein normaler Mensch das alles nicht im Kopf behalten. Und da brauchte man einen besonderen Stand von Menschen, die in der Lage waren, das, was der Normalmensch nicht alles aufnehmen konnte, zu lernen, auswendig zu lernen, immer wieder zu wiederholen, damit auf Fragen der Gemeinde dieses Wissen von zusätzlichen Lehrentscheidungen gesagt werden konnte, parat ist, neu entschieden werden konnte bei besonderen Lebensumständen und Fragen, die damit verbunden waren. Und dieser Stand der Menschen war der Stand der Schriftgelehrten. Zur Zeit Jesu war da schon eine ganze große Menge vorhanden, für die Schriftgelehrten da waren. Und so entstand eine mündliche Lehrtradition, eine mündliche Tora. Also 2. Ihre Berechtigung geht auf 3. Mose 26, Vers 46 zurück. Da wird nämlich von Satzungen, Rechten und Weisungen, Torot, im Plural geschrieben, also mindestens 2. Übrigens, gell? Nochmal zurück zum Krankenwagen. Wenn Jesus am Schabbat geheilt hat, dann hat er dieses Recht in Anspruch genommen und stand durchaus mit beiden Füßen auf der Tora oder in der Tora. Aber was die ganz Frommen, die Superfrommen draus gemacht haben, dagegen hat er sich gewandt. Nun, die Schriftgelehrten wurden im Judentum nun zu einem Stand von höchster Autorität. 5. Mose 17, da wird von den Lehrern Israels gesagt, an die Weisung, die sie dir geben, und an das Urteil, das sie dir sagen, sollst du dich halten, sodass du davon nicht abweichst, weder zur Rechten noch zur Linken. Und ein anderes Wort aus der Lehrtradition, die Auflehnung gegen die Worte der Schriftgelehrten ist eine schwerere Sünde als die Auflehnung gegen die Worte der Tora. Gemeint ist damit, dass nur die Schriftgelehrten in der Lage sind, dir zu sagen, was im jüdischen Glauben Sache ist. Du kannst nicht nach einem eigenem Gustus verfahren, nach eigenem Gutdünken, so wie du das sehen möchtest oder auslegen willst. Du hast auf die Worte der rabbinischen Lehrtradition zu gehorchen. Du hast den Rabbinern, den Schriftgelehrten zu folgen. Und deshalb ist es für das fromme Judentum ganz undenkbar, dass einer außerhalb der Lehrtradition lehrt, eine Lehrautorität außerhalb oder gar gegen die Autorität des Mose beanspruchen könnte oder dürfte. Noch schlimmer, wenn ein solcher Autoritätsanspruch über Mose hinaus gehen sollte. Israel ist nicht bereit, solche Vermessenheit anzuerkennen. Denn 5. Mose 17, Vers 12, wenn jemand vermessen handeln oder lehren würde, dass er in der vorgegebenen Weise der Lehrtradition nicht gehorcht, der soll sterben. Und du sollst das Böse aus Israel wegtun, auf das alles Volk aufhorche und sich fürchte. Und da war einer. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Ich aber sage euch, was heißt hier Mose? Ehe Abraham war, war ich. Und hier ahnen Sie jetzt die Konfliktsituationen, die sich auftun. Rabbi Eliasar Hamodeh sagte, wer den Bund Abrahams bricht und wer Deutungen in die Tora hineinlegt, die nicht der überlieferten Entscheidung entsprechen, der hat keinen Anteil an der zukünftigen Welt. Sollte er auch Tora-Kenntnis und gute Werke aufzuweisen haben. Wenn in der Bergpredigt Jesu sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch, hat er in der ganzen Bergpredigt nur zwei Gebote aus der Urtora genommen, Ehebruch und Mord. Ich will das jetzt nicht erläutern, warum. Alles andere hat andere Bezüge, hauptsächlich zur Mischna. Das heißt, das war die Lehrtradition, die bis jetzt bekannt war, die mündliche Lehrtradition. Und nun kam eine Zeit, Jerusalem war zerstört, der Tempel war in Flammen aufgegangen, die Opferfeuer erloschen, das Licht der Menorah war aus. Israel wurde zerstreut unter die Völker, Jahr 70, Jahr 136 und danach. Und da gab es die zwingende Notwendigkeit, die ganze mündliche Tradition nun aufzuschreiben und dies mitzugeben dem jüdischen Volk, bis an die Enden der Erde, damit da nichts verloren geht. Und dies, was da Ende des 2. Jahrhunderts schriftlich fixiert wurde, nennen wir Mishnah von Shana, wiederholen, auswendig lernen, durch wiederholen. Diese Mishnah hat 63 Traktate und sind für den jüdischen Glauben verbindlich, wie die Dogmen in der katholischen Kirche. Ein festgefügtes Lehrgebäude im jüdischen Glauben. Nun ging die Geschichte wieder weiter. Es wurde immer wieder neu entschieden und zur Mishna wurde dann Ende des 5. Jahrhunderts wieder etwas schriftlich fixiert, was bis dahin gewachsen ist. Und wir nennen das Gemara, von Gamar vollenden, Vollendung der Mishna. Im Sinne von Erklärung und Deutung auch der Mishna. Beides zusammen, Mishna und Gemara zusammen, bilden den Talmud. Haben manche von Ihnen ein Aha-Erlebnis? Talmud heißt auf Deutsch Lehre. Lehre und lerne die Tora in Begriff des Judentums, des jüdischen Glaubens und jüdischer Frömmigkeit. Talmud, Torah. Denn die Tora ist uns Juden gegeben, gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns erwählt hat aus allen Völkern und uns seine Tora gegeben. Gelobt seist du, ewiger, der die Tora gegeben. Aber warum nur uns Juden? Nein, nicht nur uns. Der Herr hatte die Tora allen Völkern angeboten, aber sie wollten sie nicht. Ihre Last erschien ihnen zu schwer. Nur Israel hat sich unter das Joch der Tora gestellt. Gelobt seist du, ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt hat durch seine Gebote und uns befohlen, uns mit der Tora zu beschäftigen. Dies ist der Weg zur Tora, Brot mit Wasser zu essen, selbst Wasser zugemessen zu trinken, auf der Erde zu schlafen, ein Leben der Armut zu leben und dabei mit der Tora sich zu bemühen, wenn du so lebst, heil dir und wohl dir, heil dir in dieser Welt und wohl dir in der zukünftigen. So, und nun ende ich mit einem jüdischen Witz. Sie kennen ihn ja. Den habe ich von einem Tora-Frommen, sagen Sie nicht gesetzesfromm, Tora-fromm, Juden, einer meiner besten Freunde in Haifa, der mich zu jedem Schabbat einlud, den Schabbat in seiner Familie zu begehen. Ich habe einen großen Respekt vor ihm und liebe ihn sehr. Er weiß, wo ich stehe. Er wird diesen Weg, den ich gehen musste, vielleicht nie finden, weiß ich nicht. Das ist ja Gott. Gott muss ja da was tun. Ich kann ja niemanden bekehren. Aber ich kann ihm sagen, wer ich bin, wo ich hingehöre, was mir dieser Jesus bedeutet. Na gut, das ist nebenbei. Aber jetzt schauen Sie, und Juden nehmen sich selbst gerne auch auf den Arm. Und ja, also. Ein Rabbiner geht durch Städtle, durch die Gassen. Und da trifft er den Jossele. Jossele sieht sehr bedrückt aus und kriegt den Kopf gar nicht hoch und starrt so vor sich hin beim Gehen. Jossele, was ist?
Was soll sein, Rebbe?
Na, du siehst auch so traurig. Hast du Kimmer mit der Weib?
Null.
Nix mit der Weib. Mit dem Kind? Nix mit dem Kind. Mit dem Geschäft? Nix mit dem Geschäft. Na, warum bist du so traurig? Dass ich bin ein Jid. Was? Dass du bist ein Jude? Da solltest du jeden Morgen im Morgengebet, im Morgengrauen Gott danken. Gelobt sei er, der ewige, unser Gott. Dass er mich nicht hat als Heiden geschaffen. Dass er mich nicht hat als Weib geschaffen, das gibt's auch. Dass er, weil eben der Mann gottesdienstfähig ist, die Frau, durch die Frau kam die Sünde in die Welt, gell? Wissen Sie ja, Eva. Deshalb darf die Frau zwar in die Synagoge, aber die darf oben sitzen und zugucken, wie die Männer Gottesdienst halten. Also, ja, da solltest du also jeden Morgen voller Jubel sein und fröhlich deines Weges gehen. Also, was ist, Jossele, dass du bist der Jid? Ach, Rebbe, sind wir mal ehrlich. Was ist das für ein Leben als ein Jid? Morgens Tora, mittags Tora, abends Tora, beim Frühstück Tora, beim Essen Tora. Gehst du ins Bett Tora, stehst du auf Tora, bist du unterwegs Tora, bist du beim Weib Tora, bist du bei der Kind Tora, bist du bei der Großmutter Tora, Tora im Schabbes von vorne bis hinten, von morgens bis abends Tora, auch im Gottesdienst und jetzt noch auf Tora in der Gass. Nun, sagt der Rebbe, muss ich dir erklären, muss ich machen ein Gleichnis. Schau mal, kam Gott der Gerechte einmal auf die Erde, vor langer, langer Zeit. Hat er getroffen, einer von den Menschen. Das war sogar einer von den Russen. Hat er gerieft, hallo, bist du einer von den Russen? Ja, Gott der Gerechte, ich bin einer von den Russen. Fein. Ich bin gekommen, dir ein Geschenk zu bringen. Was ganz Kostbares. Die Tora. Willst du haben? lass sehen, was ist. Hat er geguckt? Hat er gelesen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden? Hat er gedacht an seine Propaganda? Wollte er nicht. Gott, der Gerechte, ist weitergegangen, hat eingetroffen vor die Rumänen. Hallo, bist du einer von den Rumänen? Ja, Gott, der Gerechte, ich bin einer von den Rumänen. Ich bin gekommen, dir zu machen ein kostbares Geschenk. Willst du es haben, die Tora? Lass sehen, was ist. Hat er gelesen? Du sollst nicht stehlen. Wollte auch nicht. Gott, der Gerechte, ist weitergegangen. Hat er gefunden einen von den Deutschen? Hallo, bist du einer von den Deutschen? Ja, Gott, der Gerechte, bin einer von den Deutschen. Willst du haben die Tora? Großes Geschenk für dich? Hat er gelesen, du sollst nicht täten? Heute auch nicht. Versteht sie es vom Juden aus, ja? Und dann ist er weitergegangen. Hat er gefunden einen von den Franzosen? Ja gut, also, das können Sie sich ja selber denken, wie es weitergeht. Aber dann hat er gefunden einen von den Jiden. Hallo, bist du einer von den Jiden? Ja, Gott, der Gerechte, ich bin einer von den Jiden. Ich bin gekommen auf die Erde, dir zu bringen, die Tora. Willst du haben? Ein großes Geschenk. Und nun sagt er nicht, lass sehen, was ist, sondern, was kostet's? Da sagt er, Gott, der Gerechte, nichts. Dann zwei.
So, wir sind einen langen Weg von den Gebetsriemen über Torah, die Weisung, die Pflichten, übers Autofahren und das Feuer anzünden, bis zu den fünf Büchern Mose, Gemara und Mishna gekommen heute Abend, über die 613 Gebote, die um die 10 herum gestellt werden, damit sie ja nicht übertreten werden, haben einen weiten Weg beschritten. Herzlichen Dank. Aber es könnte sein, dass noch jemand irgendeine Frage hat. Aber hoffentlich nicht wegen dem Autofahren. Ja, ja bitte. Augenblick, noch sammeln ein bisschen. Ja. Also, ich mache mal Notizen. Schön. Noch eine Frage? Ja, bitte, Bruder Steffes.
In Römer Kapitel 8 steht geschrieben, Vers 2, das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. In Vers 1 heißt es,
so ist nur nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind.
Keine Verdammnis. Ja. Die in Christus sind. Nicht nach dem Leib wandeln, sondern nach dem Geist.
Ja, ist das eine Frage, Bruder Steffes?
Ich frage, was ist Gesetz des Geistes und was ist Gesetz des Todes?
Ja. Die Frage ist klar. Ja? Jeder verstanden, ja? Was ist das Gesetz des Geistes und des Lebens? Und was ist das Gesetz der Sünde und des Todes? Ja? So wie es in Römer 8, Vers 2 ja, geschrieben steht. So, das war die zweite Frage. Wir machen bis zu 5. Wenn es vorher aufhört, dann hören wir halt vorher auf. Ja. Hat noch jemand eine Frage?
Ja, ob wenn der siebte Tag schon heiliger Tag ist, haben wir dann das Recht, schon mal zu haben?
Sonntag. Ja, ja. Da hat mich jetzt jemand, der da war, ganz schön in die Mangel genommen. Ja. Also, warum feiern wir nicht den Samstag und warum feiern wir also dafür den Sonntag? Ja, ja, ich habe mir einer sehr, sehr übel genommen, der ist wieder abgereist jetzt. Ja. Also, das war die dritte Frage, ist die Frage Samstag oder Sonntag. Das wissen Sie, was hier mal passiert ist mit dem Bruder Dr. Thyssen. Da kam mal ein Adventist da draußen an den Eingang und hat ihm erklärt, wir seien alle falsch dran. Wir müssten den Samstag feiern. Und als der fertig war mit seiner Munition, dann hat der Dr. Thyssen reingerufen zu seiner Frau, hol mal schnell ein Messer, wir wollen den Kerl noch beschneiden. Wenn er nämlich ein Gebot hält, dann muss er alle halten. Ja? Ja, dann ist er ganz schnell fort. Ja? Das war die dritte Frage. Noch jemand eine Frage, bitte? Ja, bitte, Bruder Wagner. Ja? Motiv für die 613 Zäune drumherum, ja, immer noch einer dazu, damit ja der letzte eigentliche Zaun nicht durchbrochen wird. Das war die vierte, noch eine. Hat jemand noch eine? Wenn nicht, Bruder Burchardt, dann würde ich Sie bitten, dass Sie versuchen, darauf ein Wort zu geben. Ich glaube sicher, dass Sie was haben.
Ja, ich will es versuchen. Also, ich sagte, die den Witz, den ich erzählt habe, bezog sich, das habe ich ein bisschen übersprungen, bezog sich auf die Frage, warum wir nicht nur eine Tora, sondern gleich zwei haben, nicht? Also dann zwei. Also die schriftliche Tora, die fünf Bücher Mose, die als Tora-Rolle Mittelpunkt des Gottesdienstes sind. Und jetzt bringen Sie mir das nicht durcheinander. Zu den zehn Geboten sind 603 dazugezählte. 603 dazugezählte plus 10 sind 613. Alle zusammen Pflichten. Vom 1. bis zum 613 sind das Mitzvot. Nun, wie ist das nun im jüdischen Glauben mit den Psalmen und Propheten? Die stehen ja nicht in der Tora-Rolle. Sie sind auch nicht Mittelpunkt des Gottesdienstes. Sie stehen im Tenach, im Alten Testament. Natürlich wird im jüdischen Gottesdienst gebetet. Und da hat sich eine Gebetstradition entwickelt, die zusammengefasst ist in einem jüdischen Gebetbuch. Wenn Sie mal die Gelegenheiten hätten, ein jüdisches Gebetbuch in deutscher Übersetzung zu erwerben, Sie werden staunen über den Reichtum und die Tiefe dieser Gebete. Aber das ist in der Hauptsache Anbetung des heiligen großen Namens Gottes, seiner Wirklichkeit für uns. Und es sind hauptsächlich Gemeinschaftsgebete. In diesem Gebetbuch und mit diesem Gebetbuch werden auch Psalmen gebetet. Das sind eine ganze Reihe aus dem Tenach hinein, Psalmen aus dem Tenach hinein, gekommen ins jüdische Gebetbuch, aber nicht alle. Und die Propheten. Zu gewissen Gottesdiensten, da ist es ja so, dass der Tora-Abschnitt gelesen wird und in einem anderen Gottesdienst des gleichen Tages wird dann irgendein Prophet genommen. Und da gibt es auch genau vorgeschrieben, welche Stellen aus den Propheten, aus Jesaja, Jeremia oder so, oder Hesekiel, jetzt vorgelesen werden. Und das sind nie die ganzen Propheten. Und das sind viele Propheten, die kommen da überhaupt nicht zu Wort. Und deshalb, ein frommer Jude, der Schabbat für Schabbat seinen Gottesdienst besucht, der hat im Laufe des Jahres die ganze schriftliche Tora, die ganzen fünf Bücher Mose gehört. Und wenn er das Jahr für Jahr macht, dann kann er das vielleicht im 60. Lebensjahr, kann er die Tora auswendig. Er weiß, wo was hingehört, nicht wahr? Aber die Propheten lernt er so nie kennen. Und den Psalter lernt er so nie kennen. Und deshalb haben wir oft in Gesprächen mit Juden, haben wir festgestellt, wo da eine gewisse Ahnungslosigkeit bei ihnen vorhanden ist. Jesaja 53, der kommt schon gar nicht drin vor. Und gewisse Stellen der Propheten, die so messianisch sind, nicht? Die werden abgeblockt, weil damit die jüdischen Christen immer gearbeitet haben. und so weiter. So, erste Frage versucht einer Beantwortung. Tja, über die zweite Frage, Gesetz des Geistes und Gesetz der Sünde und des Todes. Ich habe ja heute nicht vom Neuen Testament gesprochen, sondern ich habe vom jüdischen Glauben gesprochen. Und wie Paulus mit diesem jüdischen Glauben, nachdem er die Herrlichkeit Gottes in dem Auferstandenen erfahren hat, umgegangen ist, das hören Sie dann morgen. Der hat sehr wohl gewusst, dass das Wort, die Tora ist, Augenblick, 3. Mose 18,5, wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Für diejenigen nicht ein Weg des Lebens ist, die an der Tora scheitern. Für diejenigen wird die Tora ein Weg zum Tod, denn sie verurteilt uns. Das hören Sie aber nicht vom Rabbiner in der Synagoge, sondern das hören Sie von Paulus und aus dem Neuen Testament. Und das wird bekanntlich nicht in der Synagoge gelesen. Und nun steht ja noch ein Wort im Neuen Testament, das Tora-bezogen gesprochen wird, und das ist das Wort Jesu. Ihr sollt nicht glauben, dass ich gekommen bin, Tora und Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und die Tora wird in ihrer Gültigkeit bleiben, bis das Himmel und Erde vergehen wird. Nicht ein Tüttel, nicht ein Buchstabe von der Weisung ungültig werden. Die bleibt in ihrer Heiligkeit. Aber so viel. Jesus und seine Jünger haben der Tora eine ganz andere Bedeutung zugemessen, als die rabbinische Lehrtradition, die sich vom Alten Testament im Laufe der letzten 2500 Jahren wegentwickelt hat. Und da ist schon in der Frühphase ein Mann wie Jesus aufgestanden, seine Jünger, nachher der Paulus aufgestanden und hat das als Irrweg bezeichnet. Und das, jetzt komme ich zur Motivbeantwortung. Schauen Sie, als die große nationale Katastrophe durch Nebukadnezar und seine Horden über Israel einbrach und die meisten Juden erschlagen oder, wenn sie noch lebten, in die babylonische Gefangenschaft kamen, da saßen sie an den Wassern Babylons und weinten. Doch nicht aus lauter Heimweh, sondern weil sie erkannt haben, das, was wir jetzt hier erlebt haben in unserer Geschichte, in unserer Gegenwart, war Gericht Gottes. Um unserer Sünden willen wurden wir aus unserem Lande vertrieben und von unserem Boden entfernt. Beten die Juden heute noch nach der letzten Katastrophe im Jahre 70 in der Synagoge. Um unserer Sünden war Gericht Gottes. Die Propheten, denen wir nicht geglaubt haben, die wir verlacht haben, verhöhnt haben, verspottet haben, die wir verfolgten, die wir umgebracht haben, die hatten Recht. Und dann diese heiße Bitte um Heimführung. Mit dem Gelöbnis, dort wollen wir dir die Opfer unserer Pflicht bringen. Und dann kam dieses Wunder, nicht? Der Perserkönig besiegt die Babylonier und gestattet den Juden zurückzukehren in ihre alte Heimat. Die meisten wollten gar nicht. Die haben sich so etabliert dort. Das war ja keine Gefangenschaft wie im KZ. Die konnten leben und sich entfalten und Geschäfte machen und Ackerbau betreiben, wie sie wollten. Und sie durften nur nicht heim. Und es ist ja nur ein kleiner Teil heimgegangen. Aber dieser kleine Teil, der hat sich geschworen, jetzt soll das nie wieder passieren, was uns passiert ist oder unseren Vätern im Gericht Gottes. Jetzt wollen wir Gottes Willen beachten und heilig halten und danach tun. Und was müssen wir tun, damit wir richtig, sehen Sie, das war das Motiv, das zur schriftlichen Tora und ihrer, zur mündlichen Tora und ihrer Entwicklung geführt hat. Jesus hat sich gegen die Tora, gegen die schriftliche Tora nie gewandt. Er war ja im jüdischen Glauben von jüdischen Eltern erzogen. Er hat ihn ja gelebt. Aber das, was sich an Judaismus, was sich aufgebaut hat mit der mündlichen Überlieferung, die zu einer Last wurde, zu einem Meer von Talmud Torah, einem Ozean, den man nie durchschwimmen kann. Und dagegen wenden sich auch unsere jüdischen Christen. Wir gehören zu unserem Volk. Wir haben Teil an unserem Volk. Einige unserer Pastoren in Israel sind Offiziere in der israelischen Armee. Wir setzen unser Leben ein für unser Volk. Wir verachten den Glauben unseres Volkes nicht. Das ist unser Glaube. Aber wir wissen, wo dieser Glaube in die Erfüllung kam. Ans Ziel. Denn Gott hat uns seine Tora gegeben wie ein Spiegel. Wer in sie hineinschaut, erkennt die Größe und Heiligkeit der Majestät Gottes, vor dem wir nur noch bekennen können, wer wir wirklich sind. Und das tun ja auch die frommen Juden, wenn sie das weiße Tuch über sich werfen. Das ist doch ihr Leichentuch, unter dem sie einmal beerdigt werden. Wir sind ja vor dieser Heiligkeit des ewigen Gottes ja tote Leute. Denn zwei Wirklichkeiten führen zum Tod. Die Vergänglichkeit unseres Lebens, was sind dann 70 Jahre? Und unsere Schuld vor Gott. Die haben ja recht. Und die haben nicht recht, die heute noch behaupten, Gott hat uns die Tora gegeben, damit wir sie halten. Und eigentlich jeder kann sie halten, wenn er nur will. Wir scheitern doch alle. Und deshalb brauchen wir mehr als nur die Tora, mit der wir vielleicht nach Meinung gewisser Leute im Gericht Gottes antreten können mit der Tora im Arm und sagen, Herr, das haben wir alles gehalten von Jugend an, nicht? Eben nicht. Und deshalb radikalisiert doch Jesus in seiner Bergpredigt zwei Worte der Urtora, so dass doch der simpelste Jude erkennen müsste, das ist ja ganz unmöglich, wer nur ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, hat doch bereits schon, du sollst nicht begehren, nicht? Hat doch schon ein Gebot gebrochen. Wer nur mit seinem Bruder krachert, dass er mit ihm nicht mehr redet, der hat ihn doch schon erschlagen, hier im Herzen. Da fängt es doch an, schuldig zu werden vor dem ewigen, heiligen, gelobt sei er. Ihr braucht doch was anderes noch. Ihr braucht eine Stellvertretung, die die Tora für euch erfüllt, auf die ihr euch berufen könnt im Gericht. Für mich getan. Ich bin gekommen, Tora und Propheten zu erfüllen. So, aber sonst kann ich ja gleich weitermachen. Brauchen wir morgen gar nichts mehr hören.
Es war noch eine Frage offen.
Welche?
Also vielleicht habe ich nicht aufgepasst.
Ich hab zwei zusammengezogen.
Samstag, ja.
Ach, ja, natürlich, Sonntagsheiligung, doch. Entschuldigung, Bruder Messinger. Schabbat und Sonntag. Also, unsere jüdischen Christen feiern den Schabbat. Das ist am Schabbat Gottesdienst, weil dem ganzen jüdischen Volk am Schabbat eben frei ist und Ruhe. Deswegen werden sie keine Schabbatianer. Wir Christen feiern, die wir nicht zum jüdischen Volk gehören, also Sie und ich jetzt hier, den Sonntag, weil das der Tag der Auferstehung Jesu ist. Und dieses Ereignis ist das der Schlüssel für unser Christsein. Der Knackpunkt, das zentrale Ereignis. Wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Da gab es einen, der hat sie getan, wird durch sie leben. Die Antwort Gottes darauf war die Auferstehung, das Leben. So, Sonntag.
Vielen Dank.